ein Sonntag ohne Gottesdienst ist für mich wie so ein trüber Tag, an dem man die Sonne nicht sieht. So geht's mir zumindest. Der Sonntag ist für mich der Tag, an dem wir gemeinschaftlich uns ausrichten auf unseren Gott, der die Sonne unseres Lebens ist. Und wir tun das gemeinschaftlich. Wir tun das ja als Einzelne hoffentlich jeden Tag. Wir leben vor unserem Gott. Am Sonntag, da kommen wir zusammen als Christen, als Menschen, die diesen Gott erfahren haben, der uns mit seiner Liebe berührt hat, uns erwärmt hat. Er ist das Licht der Welt und wir feiern das gemeinsam. Wir richten uns aus, versuchen diese Wärme, diese Strahlen aufzunehmen und wir sind da, um genau das gemeinsam zu erleben, was wir in diesem Lied gesungen haben, das ich übrigens nicht kannte. Blendest du nochmal die letzte Strophe ein. Du bist, der du bist. Und ich möchte lernen, ich möchte hören, wie du wirklich bist. Ich möchte hören, was du mir jetzt sagst. Und der Johann, der Prediger, ist nicht wichtig. Er ist nur ein Sprachrohr. In seiner ganzen Schwachheit darf er etwas von Gottes Wort weitersagen. Was er sagt, das ist das Entscheidende. Was wir hören aus seinem Wort. In meiner Bibellese mache ich das schon seit Jahren, dass ich immer einen Teil aus dem Alten Testament lese, so ungefähr das halbe Alte Testament in einem Jahr und das ganze Neue Testament und dann im nächsten Jahr die andere Hälfte. Und zur Zeit, Anfang des Jahres, habe ich mich entschieden, eben diesen Teil des Alten Testaments aus einer anderen Übersetzung oder Übertragung zu lesen. Und ich lese gerade das Alte Testament in meiner Bibellese nach der neuen evangelistischen Übersetzung, was eigentlich eine Übertragung der Bibel ins heutige Deutsch ist, verfasst von Karl-Heinz van Heiden. Ich denke, manchmal ist es gut, wenn wir die Bibel auch mal in einer anderen Übersetzung lesen als der gewohnten oder unserer Lieblingsübersetzung, weil manchmal gehen uns da manche Dinge neu auf. Also ich kann das empfehlen, ich mache das zumindest, ab und zu mal die Bibel in einer anderen Übersetzung zu lesen. Und in dieser Übersetzung oder auch Übertragung hat sich Karl-Heinz van Heiden entschieden, den alttestamentlichen Gottesnamen, der im Hebräischen nur aus 4 Konsonanten, JHWH, dem sogenannten Tetragrammaton besteht, mit Jahwe wiederzugeben. In den meisten deutschen Übersetzungen wurde der Eigenname Gottes durch den Begriff Herr und das großgeschrieben ersetzt. Und mich hat das dieses Jahr neu angesprochen, diesen Namen Jahwe immer wieder zu lesen im Alten Testament. Und deshalb möchte ich heute uns einladen, in dieser Botschaft neu über diesen Gottesnamen nachzudenken. Übrigens im Psalm 9, Vers 11, da steht: Darum vertrauen dir die, die deinen Namen kennen. Denn du lässt die nicht im Stich, die dich suchen, Jahwe. So singt das David in seinem Lied. Wer den Namen des Herrn kennt, vertraut Gott. Und wenn David das so sagt, glaube ich, sollte es auch uns ein Anliegen sein, den Namen des Herrn genau zu kennen, denn das wird unser Vertrauen in unseren Gott stärken und vertiefen. Es ist wichtig zu verstehen, dass Namen in der Bibel und besonders im hebräischen Denken eine tiefere Bedeutung haben, als das bei uns der Fall ist. Wenn einer nämlich einfach Johann oder Karl oder Markus heißt, dann sagt das noch wenig über seinen Charakter und sein Wesen aus. Aber im Alten Testament war das anders. Vor allem, wenn diese Namen von Gott gegeben werden. Denn im jüdischen Denken widerspiegelt der Name den Charakter oder das Wesen oder die Mission oder die Berufung einer Person. Adam nannte seine Frau Eva, was Leben bedeutet, weil sie sollte die Mutter aller lebenden Menschen werden. 1. Mose 3, Vers 20. Gott änderte Abrahams Namen. Abraham heißt Gott, der Vater ist erhaben. Das war also ein Bekenntnis von Abrahams Eltern zu Gott. Er ändert diesen Namen in Abraham, was Vater einer großen Menge bedeutet. 1. Mose 17, 5. Oder in 1. Mose 32 lesen wir, wie Gott Jakob einen anderen Namen gibt. Du sollst von nun an nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Und als der Sohn Gottes in diese Welt kam, da wurde sein Name nicht dem Zufall oder dem Belieben seiner Eltern oder von Maria oder Josef, der ja nicht sein leiblicher Vater war, überlassen, sondern wir lesen in Matthäus 1, Vers 21, wie der Engel dem Josef im Traum sagt, du sollst ihm den Namen Jesus geben. Was bedeutet Jesus? Der Herr rettet. Der Herr rettet, das bedeutet Jesus. Warum soll er diesen Namen haben? Denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Haben wir gerade hier gefeiert heute. Diesen Jesus, der Herr, rettet. Als unsere Kinder geboren wurden und wir ihnen Namen gegeben haben, da haben wir uns auch natürlich etwas dabei gedacht. Johanna, der Herr ist gnädig, das war so ein Erfahren der Gnade Gottes, dieses erste Kind zu bekommen. Also hätte ich nie gedacht, dass ich jemals meinem Kind meinen Namen in weibliche Form jemals geben werde. Ich habe den eigentlich nie gemocht, meinen Namen. Aber mit dem Älterwerden bin ich irgendwie in diesen Namen hineingewachsen. Calvin, den haben wir nicht nach Calvin Klein benannt übrigens, damit ihr alle wisst, sondern nach dem großen Reformator und Theologen Johannes Calvin, Joel, der Herr ist Gott. Wir haben unseren Kindern diese Namen gegeben in der Hoffnung, dass sie in die Bedeutung dieser Namen vielleicht hineinwachsen. Aber es besteht ein großer Unterschied, ob Gott jemanden oder sich selbst benennt oder ob wir Menschen einen Namen geben. Wenn Gott sich selbst einen Namen gibt, können wir sicher sein, dass dieser Name eine Selbstoffenbarung ist, die uns vermittelt, wer Gott ist und was seine Absichten sind. Und wenn er sich sozusagen selbst benennt, dann tut er das, damit wir ihn besser kennenlernen, damit unsere Liebe und unser Vertrauen in ihn vertieft wird, wie David das sagt in diesem Psalm. Und unsere Bewunderung und unsere Verehrung ihm gegenüber sich vermehrt. Und jetzt lade ich euch ein, diese monumentalen Verse aus 2. Mose 3, ab Vers 13 zu lesen. Das ist ein wichtiger Text, auch ein sehr bekannter Text. Und ich denke, der Zusammenhang ist ja bekannt. Gott erscheint am Horeb seinem Knecht Mose in einem brennenden Busch. Dieser Busch, er brennt nicht ab. Und Gott spricht und er beruft den Mose zum Propheten und zum Führer, zum Leiter, der sein Volk, das Volk Israel aus Ägypten herausführen soll. Eine große Aufgabe. Und Mose ist überhaupt nicht überzeugt von diesem Auftrag. Er versucht sich im Grunde vor Gott auszureden. Ich kann das nicht tun, wer bin ich schon? Ich kann nicht reden, ich habe eine schwere Zunge. Ich habe nicht die Qualifikationen für diesen Job. Ich weiß auch nicht alle Antworten. Was soll ich denen sagen, wenn sie mich fragen, was ist der Name des Gottes, der dich gesandt hat? Und ich glaube, Mose fragt das nicht, weil er den Namen Gottes nicht kannte. Auch die Hebräer kannten den Namen Gottes. Das geht aus 1. Mose hervor, als Gott den Bund mit Abraham besiegelte. Die wussten, dass er der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs war. Aber ich denke, der Mose wollte wissen, wie der Name Gottes in dieser ihrer Situation jetzt relevant sein sollte. Im Grunde fragt er, wer bist du wirklich, Gott? Ich weiß nicht viel von dir. Dein Charakter, dein Wesen, die sind mir nicht so gut bekannt. Was soll ich ihnen sagen, wenn sie mich fragen? Wer ist der Gott, in dessen Namen du hier unterwegs bist? Was ist sein Name? Und Mose fragt, was ist dein Name? Und da lesen wir die Antwort Gottes in Vers 14. Da sagte Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Sagt den Israeliten, der ich bin, hat mich zu euch geschickt. Weiter sagte Gott zu Mose, sagt den Israeliten, Jahwe, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs hat mich zu euch geschickt. Das ist mein Name für immer. Mit diesem Namen sollen mich auch die kommenden Generationen ansprechen. Gott gibt also Mose hier drei Antworten auf seine Frage, was soll ich dem Volk sagen, wenn sie mich fragen, was ist der Name Gottes, der dich gesandt hat? Erstens sagt er in Vers 14, ich bin, der ich bin, das ist mein Name. Dann nochmal in Vers 14, sag ihnen, ich bin, hat mich zu euch geschickt. Und drittens in Vers 15, Jahwe hat mich zu euch geschickt. Das ist mein Name für immer. Ich bin, der ich bin. Jahwe. Zwei Tatsachen überzeugen mich, dass wir in diesem Text eigentlich die Bedeutung des Namens Jahwe erkennen können. Erstens haben der Name Jahwe und die Verbform ich bin die gleiche Wortwurzel im Hebräischen, klingen auch fast gleich. Und zweitens, wenn wir da genau lesen, merken wir, wie diese zwei Namen austauschbar verwendet werden. Ich bin, der ich bin, ist also die klarste, überzeugendste Offenbarung, außer Jesus, dem fleischgewordenen Wort natürlich, von Gottes Gegenwart, die wir haben. Ich bin, der ich bin, Jahwe. Oder anders gesagt, der Name Jahwe wird von diesem verbdominierenden, lebensbetonenden Satz, ich bin, der ich bin, abgeleitet. Jahwe ist also der wichtigste Eigenname Gottes im Alten Testament. Und die Juden betrachteten diesen Namen als so heilig, dass sie aus Angst, ihn irgendwie zu missbrauchen, nicht einmal mehr auszusprechen wagten. Und jedes Mal, wenn sie beim Lesen der Schriften auf das Wort Jahwe stießen, haben sie einfach Adonai gelesen, was mein Herr bedeutet. Und die meisten deutschen Übersetzungen folgen im Grunde diesem Muster und übersetzen deshalb Jahwe mit einem großgeschriebenen Herr, Elbefelder, Schlachterübersetzung und so weiter. Ich finde es absolut bedeutend. Jahwe, der Eigenname Gottes, kommt im Alten Testament, das kann man heute mit tollen Programmen, also ich habe jetzt nicht in der Konkordanz nachgezählt, aber mit tollen Bibelprogrammen kann man das genau recherchieren. Es kommt im Alten Testament 6828 Mal vor. Ich glaube, das allein schon unterstreicht seine Bedeutung. Der allgemeine semitische Gottesname Elohim in unseren Bibeln einfach nur mit Gott übersetzt, kommt circa 2600 Mal vor. El, einfach nur Gott, zwei, die Abkürzung im Singular, 238 Mal. Ich bin der ich bin. Ich heiße Jahwe. Das ist die Antwort Gottes auf Moses Frage: Was ist dein Name? Wer bist du? Im Grunde sagt Gott zu Mose: Ich bin der Selbstseiende, der ewige Ich Bin. Ein herrlicher Name, über den es sich wirklich lohnt, nachzusinnen, darüber zu meditieren, immer wieder auf diesen Namen zurückzukommen, sich einfach an ihm zu erfreuen. Und das wollen wir jetzt tun in dieser verbleibenden Zeit, ein bisschen uns in diesen Namen vertiefen. Und ich bete, dass Gottes Geist uns die Kostbarkeit dieses Namens neu entfaltet und uns neu das vor Augen hält und malt. Aus diesem Namen, ich bin, der ich bin, Jahwe, lassen sich mindestens 7 grundlegende Wahrheiten ableiten. Erstens, Gott existiert. Oder wie der verstorbene große Apologet Francis Schaeffer immer wieder gesagt hat, der unendlich persönliche Dreieine Gott ist da. Und dieser Gott, er hat nicht geschwiegen. Gott existiert. Er ist da. Er hat sich geoffenbart. Das scheint uns Christen natürlich selbstverständlich. Aber es gibt sehr, sehr viele Menschen, auch in unserem sogenannten postchristlichen Abendland, die leben an dieser Wahrheit einfach vorbei. Heute in unserer postmodernen Welt, zumindest das ist mein Eindruck, gibt es keine mehr oder nicht mehr so viele Hardcore-Atheisten. Die meisten Leute in unserem Land, wenn wir sie fragen würden, existiert Gott, würden sie wahrscheinlich sagen, ja, es gibt einen Gott. Muss schon etwas geben, nennen wir es Gott. Aber im Grunde ignorieren sie diesen Gott. Die Wahrheit, dass Gott existiert, macht in ihrem Leben keinen Unterschied. Stell dir mal vor, Herr Gauck, der noch Bundespräsident, würde dich, vielleicht auch einige deiner Freunde, in seine Villa, ich weiß gar nicht, wo der genau wohnt, in irgendeiner in Bellevue, er ladet dich ein in Schloss Bellevue zum Abendessen. Würdest also nach Berlin fahren, in diesen Dinnersaal hineintreten. Der Präsident begrüßt alle herzlich mit einem Handschlag, aber du gehst einfach glatt an ihm vorbei. Ignorierst ihn einfach. Aber jedes Mal, wenn dich die Journalisten fragen, ob du an die Existenz des Präsidenten glaubst, antwortest du, natürlich glaube ich, dass er existiert. Du glaubst sogar, dass das tolle, teure Essen aus seiner Küche, aus dem Schloss Bellevue kommt, aber du hast keine Empfindungen und keine Hingabe, keine Begeisterung für diesen Präsidenten. Sein Dienst, seine Gaben, vielleicht spielen noch irgendwie eine Rolle in deinem Leben, aber nicht seine Person. Die meisten Menschen, die sagen, dass sie an Gott glauben, behandeln ihn, wie in diesem im Beispiel beschrieben habe. Oder man kann da noch andere Beispiele anführen. Für sie ist Gott wie Wasserstoff. Ja? Man hat in der Schule gelernt, dass es diesen Stoff gibt. Aber der Glaube an Wasserstoff macht nicht wirklich einen Unterschied, wie man sein Leben lebt. Gott existiert. Ich bin, der ich bin. Jahwe hat nicht geschwiegen. Und doch kennen ihn so viele Menschen nicht wirklich persönlich. Und dieser Gedanke, der macht mich traurig, dass eines Tages, und so sagt die Bibel, dieser Tag kommt, an dem jeder Mensch Rechenschaft geben muss, wie er zu diesem Gott, der seit Ewigkeiten existiert, steht. Und der Gedanke macht mich traurig, dass dann sehr viele Menschen einfach dastehen werden und sie können nichts sagen, wenn Gott zu ihnen sagt, du hast zwar in deinem Leben gemeint und vielleicht es auch gesagt, dass du an meine Existenz glaubst, du hast einer Kirche angehört, du wurdest getauft, du wurdest konfirmiert, aber du hast mich ignoriert. Du hast keine Beziehung zu mir gehabt. Du hast mich nicht geliebt. Du hast mich auch nicht geehrt, sondern dein Leben nur für dich selbst gelebt. Wie schrecklich muss das sein, wenn Gott diesen Menschen sagen muss, ich habe dich nie gekannt. Und wenn Gott das sagt, dann meint er, ich hatte nie eine innige, intime, echte, wahre, lebendige Beziehung mit dir. Auch wenn du an meine Existenz geglaubt hast. Der Name Jahwe enthält also diese erste wichtige Wahrheit über Gott. Er existiert. Und für diejenigen, die diesen Gott nicht ignorieren, sondern sich ihm hingeben, ihn kennenlernen, eine Beziehung mit ihm eingehen, ist das eine absolut kostbare, lebensverändernde Wahrheit. Denn die erfahren seine Gegenwart, die erfahren, dass Gott ein persönlicher Gott ist, der redet und eine Beziehung zu uns Menschen haben will. Und eine zweite Wahrheit lässt sich aus diesem Namen Ich bin, der ich bin, ableiten, nämlich Gott hat keinen Ursprung. Mit anderen Worten, seine Persönlichkeit und seine Kraft kommt nur aus ihm selber und nicht von jemand anderem. Das Wort Ursprung kann also nur in Verbindung mit erschaffenen Dingen gebraucht werden. Gott aber existiert in sich selbst. Er ist sozusagen unbedingt, während alles Erschaffene irgendwann und irgendwo einen Anfang genommen hat. Wenn man mich fragt, wer ich bin und warum ich bin, wie ich bin, dann kann ich auf meinen Vater, ich kann auf meine Mutter verweisen, die mir ihre Genen vererbt haben und mich geprägt haben in der Erziehung. Ich kann mich auf eine Vielzahl von Einflüssen und Erfahrungen berufen, die mich zu dem gemacht haben, wer ich bin. Ich habe eine Geschichte. Aber Jahwe, er hat seinen Ursprung in sich selbst und nicht in etwas außerhalb seiner selbst. Man nennt das in der Theologie auch die Unbedingtheit Gottes. Und gerade diese Ursprungslosigkeit ist es, wodurch sich das, was Gott ist, von allem unterscheidet, was nicht Gott ist. Wenn wir also Gott fragen würden, wie er zu dem geworden ist, was er ist, würde er einfach antworten, ich bin, der ich bin. Ich habe nicht die Genen von irgendjemanden. Nichts und niemand, keine Kraft und Macht hat mich ins Dasein gerufen und meine Persönlichkeit geformt. Ich habe keinen Anfang. Und ich schulde niemandem etwas. Es gibt keine Wirklichkeit außer von mir selbst, die nicht von mir selbst kommt. Tauser schreibt in seinem Büchlein Das Wesen Gottes, gerade in Verbindung mit der Unbedingtheit Gottes, folgendes. Hat mir gut gefallen. Ich habe das Zitat mitgebracht. Er sagt: Es ist kein erfreulicher Gedanke, dass Millionen von uns, die in einem Land leben, in dem es Bibeln gibt, die Gemeinden angehören und sich für die Ausbreitung der christlichen Botschaft einsetzen, ein ganzes Leben lang auf dieser Erde verbringen, ohne jemals ernsthaft über Gott nachzudenken oder wenigstens den Versuch dazu unternehmen. Nur wenige unter uns kennen das tiefe Staunen über den, der von sich sagt: Ich bin. Über den, der Leben in sich selbst hat und den sich keine Kreatur vorstellen kann. So etwas ist für uns zu unbequem. Wir denken lieber über Dinge nach, aus denen wir praktischen Nutzen ziehen können, zum Beispiel wie man eine bessere Mausefalle konstruiert oder wie man den Ertrag einer Ernte verdoppelt. Und dafür zahlen wir nun den hohen Preis der Verweltlichung unseres Glaubens und des Verfalls unseres Innenlebens. Fand ich interessant, wo er eigentlich Verweltlichung ansiedelt, nämlich genau dort, dass wir uns nicht tiefer Gedanken machen über diesen Gott, der sich offenbart hat, der existiert, der große Ich Bin, und uns so verlieren in den alltäglichen, unwichtigen Dingen, wie zum Beispiel eine Mausefalle zu bauen, was nicht ganz unwichtig ist, wenn die Maus uns in der Küche rumspringt, aber verglichen mit der Suche nach Gott und dem Erforschen Gottes ist das eine Kleinigkeit. Und da ist etwas aus dem Gleichgewicht geraten. Das will er meinen. Wir müssen viel mehr über Gott nachdenken, über das, wer er ist, seine Größe. Wollen wir doch Menschen sein, liebe Geschwister, die vielleicht zu den wenigen gehören, die das tiefe Staunen über den, der von sich sagt, ich bin, kennen und immer wieder neu kennen wollen. Eine dritte Wahrheit, die aus diesem wunderbaren Gottesnamen, ich bin, der ich bin, zu nehmen ist: Gott verändert sich nicht. Das heißt, alles, was Gott ist er immer gewesen, und alles, was er gewesen ist und jetzt ist, wird er immer sein. So hat das Anselm von Canterbury ausgedrückt. Seine Unveränderlichkeit ist einfach bedingt durch seine Vollkommenheit. In Malachi 3, Vers 6 sagt Gott: Ich bin Jahwe. Ich bin Jahwe. Ich habe mich nicht geändert. Deshalb seid ihr, die Kinder Jakobs, nicht zugrunde gegangen. Wir Menschen können uns vom Besseren zum Schlechteren oder vom Schlechteren zum Besseren verändern. Bei Gott aber ist das nicht so. Er verändert sich nicht. Seine Heiligkeit und Liebe verblassen nicht. Seine Haltung zur Sünde ist immer noch die gleiche wie damals, als er Adam und Eva aus dem Paradies vertrieb. Und seine Einstellung zu uns Sündern ist dieselbe wie damals, als er die Arme ausstreckte und sagte: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Ich bin, der ich bin. ist der selbsterhaltende, selbstbestimmte, unveränderliche Gott. Jakobus schreibt, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem es keine Veränderung gibt, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Er ist und bleibt derselbe gestern, heute und auch in Ewigkeiten, lesen wir in Hebräer 13. Und sein Name ist die absolute Grundlage und Garantie für unser Vertrauen und seine nie endende Treue. In einer alten christlichen Melodie oder Meditation, wie auch immer wie wir das nennen, heißt es, und ich lade euch ein, diese Worte anbetend mit mir zu lesen, von der Leinwand: Ursprung des Seins, Quelle des Guten, unveränderlich bleibst du. Kein Schatten einer Veränderung kann die Herrlichkeit deines Reiches verdunkeln. Die Erde samt all ihren Mächtigen mag vergehen, wenn es der große Schöpfer will. Doch du bist für immer derselbe. Ich bin, ist immer noch dein Ehrenmal. Noch eine vierte Wahrheit verriet uns der Name. Ich bin, der ich bin, nämlich, dass Gott eine unerschöpfliche Energiequelle ist. In Jesaja 40, 28 lesen wir: Weißt du es denn nicht oder hast du es noch nie gehört? Jahwe ist ein ewiger Gott, der die ganze weite Erde schuf. Er wird nicht müde, seine Kraft lässt nicht nach und seine Weisheit ist unerschöpflich tief. Wenn Gott die absolute Realität ist, dann ist er auch der Schöpfer, der die Erde und das ganze Universum schuf. Und wenn er der Schöpfer der ganzen weiten Welt ist, dann hat er alle Energie, jede Bewegung und Verbrennung und Verschmelzung hat in ihm den Ursprung. Die ganze Energie des Universums kommt von ihm, denn Jahwe ist eine unerschöpfliche Energiequelle. In ihm ist Macht, Kraft, Power, Energie. Seine ganze Persönlichkeit strahlt unendliche Energie aus. Und deshalb dieses Bild, glaube ich, auch von der Sonne, das Paul Gerhardt immer wieder verwendet hat. Fast in allen seinen Liedern kommt die Sonne vor als die Urquelle der Energie. Ein Bild für diesen Gott, dessen Energie unerschöpflich ist. Gott muss nie aufgeladen werden. Er braucht kein Backup. Wenn er jemals zusammenbrechen würde, gäbe es nur noch das absolute Nichts. In Apostelgeschichte 17, 28, da verkündigt Paulus den Heiligen Geist den Athenern: Denn durch ihn leben wir, bestehen wir, sind wir. Und er wird nie müde. Seine Kraft lässt nicht nach. Seine Weisheit ist unerschöpflich tief. Er ist die Quelle aller Lebens. Und letztlich auch unsere Kraft jeden Morgen neu. Sein Name ist Jahwe. Noch eine fünfte wichtige Wahrheit entnehme ich aus diesem Namen: Ich bin, der ich bin. Ich denke, dieser Name, er fordert uns auf, wirklich objektiv diesen Gott zu betrachten. Als eine objektive Realität. Das ist sehr wichtig, dass wir an eine objektive Wahrheit glauben und nicht unseren subjektiven Gefühlen, Wünschen und Vorstellungen uns so ein Gottesbild malen. Manche Leute basteln sich so ihr eigenes Gottesbild zurecht, wie sie so gerne möchten, dass dieser Gott ist. Aber Gott ist nicht eine Idee. Er ist nicht das Produkt unserer subjektiven Vorstellungen oder unseres subjektiven Wunschdenkens. Nein, wenn Gott sagt, ich bin, der ich bin, dann ist das eigentlich ein Aufruf, uns ihm mit einer demütigen Objektivität zu nahen. Sein Name setzt eigentlich der individualistischen und relativistischen Auffassung ein Ende, dass jeder sein eigenes Gottesbild basteln kann. Gott ist, wer er ist. Und deshalb müssen wir als seine Geschöpfe danach streben, zu erkennen, wer er wirklich ist und wie er sich in der Schrift offenbart hat, und uns nicht ein Gottesbild aus eigener Auffassung zusammenstellen, wie wir uns gerade möchten oder wünschen, dass er ist. Und das bringt mich auch zu einer sechsten Wahrheit, die ich hier aus diesem Gottesnamen herauslese. Gott muss sich nicht uns anpassen, sondern wir ihm. Das ist uns eigentlich allen klar, ja? Kinder lernen ihr Verhalten von ihren Eltern. Die müssen sich den Eltern anpassen und nicht andersrum. Spolter müssen sich ihren Trainern anpassen. Die Nationalmannschaft kann nicht tun auf diesem Platz, was sie will. Sie muss dem Trainer folgen, seinen Anweisungen gehorchen. Soldaten gehorchen ihren Generälen und Geschöpfe passen ihr Leben und ihren Willen dem Willen des Schöpfers an. Aber leider gibt es viele Menschen, die diese logische Folge in ihrem Leben nicht sehen. Der Name Ich Bin, der ich bin, verkörpert die ewige, selbstbestimmte, souveräne Wirklichkeit Gottes. Und das haben wir hier immer wieder gesagt. Ich würde behaupten, es gehört zu unseren Kernwahrheiten. Es geht in erster Reihe nicht darum, wie Gott in das hineinpasst, was wir gerade tun, sondern wie wir in das hineinpassen, was er tut. Er ist der Schöpfer, wir sind die Geschöpfe. Er ist souverän, wir sind ihm untertan. Er regiert das Universum und wir passen irgendwie da hinein mit unserer kleinen Geschichte, in seine große Geschichte. Gott existiert nicht für uns in erster Reihe, sondern wir existieren für ihn. Gott passt sich nicht uns an, sondern wir müssen uns ihm anpassen. Weil wir haben es hier mit einem unglaublich großen, herrlichen, wunderbaren Gott zu tun. Der große Ich Bin. Und wir können ihn letztlich nicht definieren oder ergründen, geschweige denn kontrollieren. Und doch ist Jahwe, der unerforschliche Gott, der Mose im Dornbusch nahte, erfahrbar als der Erlöser, wie wir es gerade auch im Lobpreis gesungen haben, als der große, heilige Liebhaber seines Volkes. Und das bringt mich zu dieser letzten Wahrheit, die ich in Verbindung mit dem Namen Jahwe, Ich Bin, der ich bin, hervorheben möchte. Ein Jahrtausend und einige Jahrhunderte später wird Jesus die Offenbarung, Gottes Offenbarung am brennenden Dornbusch vervollständigen. Gott ist uns in Jesus Christus nahe gekommen. In Johannes 8, Vers 56 lesen wir, wie Jesus auf die Kritiker oder auf die Kritik der jüdischen Leiter, der Schriftgelehrten antwortet. Da ging es auch letztlich um diese Frage: Wer ist dieser Mann? Wer ist dieser Rabbi? Wer ist dieser Gelehrte? Der kommt und mit Vollmacht die Leute lehrt und Wunder tun kann. Wer ist er eigentlich? Wer bist du? Und Jesus sagt: Abraham, euer Vater, sah dem Tag meines Kommens mit jubelnder Freude entgegen. Und er hat ihn erlebt und hat sich darüber gefreut. Die Juden ergegneten: Du bist noch keine 50 Jahre alt und willst Abraham gesehen haben? Und was antwortet Jesus? Er gibt ihnen zur Antwort: Ich versichere euch, bevor Abraham geboren wurde, bin ich. Bin ich. Die Juden, die haben genau verstanden, was er meinte. Weil wisst ihr, was sie dann gemacht haben? Sie haben Steine aufgehoben und wollten ihn steinigen. Sie wussten genau, Jesus beansprucht hier Gott zu sein. Ich bin Jahwe. Der ewige Ich Bin ist uns in der zweiten Person der Gottheit sehr nahe gekommen. Und seine Worte, seine Taten der Barmherzigkeit, sein Erlösungswerk am Kreuz, an das wir uns jeden zweiten Sonntag hier auch beim Abendmahl erinnern und verkündigen, offenbaren den Geist und das Wesen und die Pläne Gottes. Und liebe Geschwister, auch wenn wir nicht alle Antworten haben in diesem Leben, in Jesus, dem herrlichen, wunderbaren Ich Bin, haben wir doch alles, was wir brauchen. Er ist dieser Schatz, er ist diese Perle, die wir irgendwann mal gefunden haben und die ist jetzt so kostbar für uns. Ich hoffe, es ist wirklich so, dass wir das so in unserem Herzen empfinden und sehen, dass wir alles verkaufen wollen, was wir haben, um einfach nur ihn zu haben. Er ist alles, was wir brauchen. Und denen, die im Dunkeln wandeln, sagt er, ich bin das Licht der Welt. Ich bin die ewige Sonne, die dich am Leben erhält. Und den geistlich Hungrigen sagt er, ich bin das Brot des Lebens. Komm, iss, erfahr mich, lern mich kennen. Erlebe es, wie ich dir die Energie gebe für jeden Tag, den du auf dieser Erde bist und in aller Ewigkeit. Und so könnten wir diese ganze Ich-Bin-Worte jetzt durchgehen, egal in welcher Situation wir uns befinden. Und das predige ich jetzt gerade auch mir. Der Ich Bin, unser Jesus Christus, ist gerade in der Zeit unserer Not, unserer Unsicherheit, wenn Menschen uns missverstehen und sich vielleicht von uns abwenden. Er ist gegenwärtig. Und er sagt, er hat uns das zugesagt. Ich bin bei euch. Alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Und wir, die wir in Jesus Christus sind, wir haben dieses unbeschreibliche Vorrecht, Jahwe als unseren Vater, als der Ich Bin, zu kennen. Wollen wir uns doch an seinem Namen, an dem, wer Gott ist und wie er sich geoffenbart hat, immer wieder neu erfreuen. An diesem Gott, der existiert, der keinen Ursprung hat, der sich nie verändert und der eine unerschöpfliche Energiequelle ist und der uns in seinem Sohn Erlösung und ewiges Leben geschenkt hat. Mögen wir uns doch immer wieder an dem Namen Gottes erfreuen und uns an ihn erinnern und Schritte wagen im Vertrauen auf seinen Namen, so wie Mose das getan hat, letztlich. Gott zur Ehre und auch uns zur Freude. Amen.